haben Angst, dass sie mittelfristig ersetzt werden. Und das ist eine ganz klare Aussage an der Stelle. Die Robotik wird nicht komplett die Menschen ersetzen. Wir werden nach wie vor Menschen brauchen. Es geht immer nur darum, Menschen entlasten. Also es gibt Videos, wo du sagst, cool, das ist jetzt, ich merke gerade gar keinen Unterschied, ist das ein Mensch oder ist das ein Roboter? Da ist es aber oft so, dass das einfach nur mit KI dann dementsprechend gefaked ist. Ich habe sehr, sehr viele Vorführungen schon gehabt. Da stand der Kunde vor uns und sagt, ja, aber ich hatte vor einiger Zeit genau den gleichen Roboter da hat das nicht funktioniert. Und dann sage ich, ja, das liegt aber daran, dass der Roboter genommen wurde, in seinem Standard-Setting einfach losgefahren ist und gut.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Business Backstage. Heute haben wir hier den Florian Eckert bei uns zu Gast von Fröhlich Robotics aus Felsberg. Der Florian ist seit Herbst 25 Geschäftsführer vom Familienunternehmen in dritter Generation. Und wir sprechen heute über das Thema Robotik, aber auch vor allem darüber, wie sie es geschafft haben, sich weiterzuentwickeln, von einem reinen Kopierfachhandel hin zu einem mittelständischen Unternehmen im Bereich Robotiklösungen mit mittlerweile 25 Mitarbeitern. Spannende Folge. In diesem Sinne, Florian, herzlich willkommen. Danke, dass du hier bist.
Schönen guten Morgen. Ja, ich freue mich, heute hier zu sein und freue mich auch, mit dir darüber zu sprechen, was unser Unternehmen so die letzten Jahre und Monate stark bewegt hat.
Wird eine geile Folge werden. Lass mal gerne damit starten mit der Frage, war es für dich eigentlich von Anfang an klar, dass du ins Family Business starten wirst oder hast du dir mal irgendwann gedacht, ich mache was ganz anderes?
Ja, das ist natürlich eine spannende Frage, die viele an dieser Stelle immer mal wieder stellen, wo ich sage, nee, im Grunde genommen war das, es war nie mein Ziel, irgendwie mal in die Selbstständigkeit zu gehen. Ich musste auch ganz klar an meinen Opa und an meinen Vater nochmal resignieren. Die haben jederzeit gesagt, hier, du musst da nicht einsteigen, du brauchst das nicht machen. Mein Vater hat nur irgendwann an der Stelle gesagt, entscheid dich irgendwann mal, damit ich weiß, in welche Richtung wir das Unternehmen lenken müssen oder dementsprechend auch nicht lenken müssen. Oder was wir für Zukunftsinvestitionen dann an der Stelle noch machen oder halt auch an der Stelle nicht. Und mein Opa war da auch immer tiefenentspannt. Der hat immer gesagt, nee, also du brauchst da jetzt nicht irgendwie das Unternehmen weiterführen. Wenn du sagst, du möchtest lieber irgendwas anderes machen, dann mach das gerne. Für mich war es aber tatsächlich an der Stelle immer so, dass ich ja den Zwang innerlich verspürt habe, weil ich einfach gesagt habe, okay, da haben zwei Generationen irgendwie was aufgebaut, auch zwei Generationen gut davon gelebt im ganzen Familienumfeld, so dass ich es als innerliche Pflicht so ein bisschen gesehen habe, das irgendwie weiterzuführen. Und man muss dazu sagen, auch gar nicht darüber lange nachgedacht habe. Es war jetzt für mich irgendwie nicht, dass ich da tagelang irgendwo oder eher gesagt nächtelang im Bett lag und überlegt, machst du es oder machst du es nicht. Ja. Dementsprechend habe ich mich relativ schnell dazu entschieden, das dann wirklich weiterzuführen.
Das heißt, die gesamte Fröhlich-Eckert-Familie sind alle mehr oder weniger im Familienunternehmen
am Arbeiten. Genau. Also mein Opa hat zwei Töchter an dieser Stelle. Beide sind mehr oder weniger im Unternehmen mit dabei. Meine Tante ist an dieser Stelle Prokuristin. Meine Mutter hilft so ein bisschen im Büro aus an der Stelle. Und war eine ganz lustige Geschichte damals. Wir sind am Standort in Gensungen, haben wir das Unternehmen und direkt nebenan hatte mein anderer Opa das Unternehmen auch. Also der hatte auch einen klassischen Agrarbetrieb, wo mein Vater auch früher immer geholfen hat, sofern es die Zeit erlaubt hat. Und irgendwann scheinbar ganz klassisch über den Zaun wurde mal über den Tellerrand hinausgeschaut. Und dann kam eins zum anderen und mein Vater ist mit ins Unternehmen eingestiegen, hat ganz klassisch wirklich als Techniker angefangen, ist von der Technik dann weiter in den Bereich Vertrieb. Und mein Opa hat scheinbar dann relativ schnell gemerkt, dass der Junge was kann oder mutmaßlich was kann. Und hat ihn dann so ein bisschen schon immer mit reingenommen. Er hat sich dann, also mein Vater an dieser Stelle, hat sich noch so ein bisschen um den Standort in Eisenach gekümmert. Im Osten hatten wir noch eine Filiale. Und naja, irgendwie kam dann eins zum anderen und er ist dann Geschäftsführer geworden, macht das jetzt oder ist Geschäftsführer seit 26 Jahren ungefähr. Und klappt, denke ich, auch ganz gut. Zumindest wenn man sich unsere Zahlen anschaut, können wir sehr zufrieden sein.
Bevor wir mit dem ganzen Thema Robotik starten, was natürlich in der Außendarstellung so das Spannendste ist, ist ja klar, gerade heutzutage. Lass mal gerne chronologisch starten mit dem Kopierfachhandel. Also wie kam es dazu, dass deine Familie zunächst einmal in dem Bereich gestartet hat?
Genau. Gut, die Frage, warum, ist für mich schwer zu beantworten. Also mein Opa, wir haben nie darüber gesprochen, warum hat er jetzt gerade, ich nenne es mal ganz klassisch, in dem Fall war es ja damals noch so, Drucker und Kopierer verkauft und nicht beispielsweise Kameras oder so. Die Frage kann ich tatsächlich nicht beantworten. Es war aber von der Geschichte her war es eine relativ klassische Geschichte. Er hat angefangen 1973 in seiner Garage zusammen mit ein, zwei weiteren und hat relativ schnell gemerkt, okay, das funktioniert ganz gut und hat an unserem dann auch heutigen Standort in Gensungen hat er dann angebaut oder was heißt angebaut, erstmal überhaupt gebaut und das hat super funktioniert und hat dann relativ schnell Mitarbeiter eingestellt, hat expandiert und so weiter. Das war alles super. Und hat dann erstmal wirklich ganz klassisch Drucker und Kopierer verkauft oder tatsächlich früher reine Faxsysteme, das, was wir ja heute, ich meine, wir sind beides jüngere Menschen, gar nicht mehr so wirklich brauchen oder generell wenige Leute brauchen. Und hat das dann jahrelang gemacht, das hat super funktioniert.
Hier in der Region oder auch überregional?
Sowohl als auch. Natürlich hat er erstmal angefangen, hier in der Region relativ stark zu sein, zu damaligen Zeiten, vor den 2000ern natürlich, da war das natürlich auch so, die Nachfrage war riesig. Ne? Also das war eine Technologie, wo du sagst, ja krass, ich brauche das nicht mehr abschreiben jetzt oder irgendwie so klassisch abpauschen oder sowas, früher alles gemacht wurde. Das heißt, damals war ein Drucker, der in der Minute 2 oder 3 Seiten geschafft hat, das war eine absolute Rakete. Ne? Also das war absolute technologische Vorsprung. Und dann irgendwann kam ja das Thema Kopie, also dass man auf einmal eine Seite vervielfältigen konnte. Natürlich nicht in der Geschwindigkeit wie heute, also so eine Kopie hat da sicherlich 5, 6 Minuten gedauert. Aber das haben alle zu der Zeit gebraucht und es hat allen wirklich einen Mehrwert gebracht. Ne? Und das war schon so, dass von Erzählungen her das dann auch wirklich so war, dass du tatsächlich sehr, sehr anerkannt warst und ein wirklich gutes Business auch hattest an dieser Stelle. Ne? Und mit Digitalisierung und so weiter, also wenn ich jetzt mal von ganz früh auf heute gehe, kann man den Markt eigentlich überhaupt nicht miteinander vergleichen. Das ist,
ja, klar,
ist heutzutage was ganz anderes. Heute interessieren sich auch noch welche dafür, aber wenn ich jetzt beispielsweise euch als Unternehmen sage, pass auf, ihr kriegt einen Drucker von mir, dann fragst du dich maximal, was kostet das Ding? Wie viele Seiten kann ich damit drucken pro Minute? Sowas, ein paar Folgekosten besprechen wir. Ansonsten sprechen wir eher über Input-Management, Output-Management, wie kann man eure Prozesse leichter machen, sowas, aber dich interessiert nicht. Glaube ich zumindest nicht, wie viele Seiten gehen da rein oder hält der Toner jetzt 7000 oder 7300 Seiten. Das sind Sachen, die sind heute auf einem Level, der einfach technologisch hoch ist. Ne?
Ja, und du hast gesagt, ihr habt dann, als es quasi in Gänzungen gut lief, habt den zweiten Standort eröffnet, ne?
Das genau.
Das war in Eisenach.
Genau, der Opa hat dann irgendwann angefangen und hat gesagt, gut, wir machen den zweiten Standort auf, weil es einfach so gut funktioniert.
Warum Eisenach, weißt du das?
Nee, da kann ich tatsächlich nicht beantworten. Ich glaube tatsächlich, dass einfach er da in diesem Gebiet ein paar Mitarbeiter hatte, die ganz gut reinpassen würden.
Okay.
Und auch die Nachfrage scheinbar da relativ stark war. Und ansonsten hat er das dann mal, ja, ich will jetzt nicht sagen probiert, das wäre das falsche Wort, hat das ein paar Jahre da gemacht. Aber man hat relativ schnell gemerkt, und das ist auch so unsere Unternehmenskultur und auch unsere Unternehmensphilosophie an der Stelle. Der Opa ist natürlich regelmäßig dahin gefahren und auch mein Vater ist regelmäßig dahin gefahren, aber es ist ein Unterschied, ob ich regelmäßig, also sprich 5 Tage die Woche meine Mitarbeiter sehe, Mitarbeiter führen kann und ein Gefühl für das Unternehmen habe oder ob ich wirklich vielleicht einmal die Woche, wenn überhaupt, vielleicht aber alle 2 Wochen nur, wenn es terminlich nicht passt. Und dann hat man irgendwann gesagt, nee, das passt nicht zusammen zum Thema unserer Kultur und dementsprechend, was vor Ort sein muss. Dann hatte man mal kurz überlegt, vielleicht sogar, dass mein Vater nach Eisenach runtergeht. Das ist dann aber nicht zum Tragen gekommen und dementsprechend haben wir dann den Standort zugemacht, haben tatsächlich heute noch einen Mitarbeiter von diesem Standort, der regelmäßig die Strecke fährt, also Chapeau.
Wann war das?
Dass man wir den Standort zugemacht haben, Anfang der 2000er.
Ah, okay.
Und war, glaube ich, eine ganz gute Entscheidung, dass man sagt, okay, man hat so ein bisschen sinnbildlich gesagt, alle seine Schäfchen bei sich im Stall und das passt ganz gut.
Ja, und wie kam es dann dazu? Weil das ist ja eigentlich so die spannendste Frage, wenn ich mir euer Unternehmen anschaue. Hm. Stichwort opportunistisch. Hm. Dieses gesamte Drucker-Thema ist natürlich eins, was tendenziell eher rückläufig ist. Wie kam es überhaupt dazu, dass ihr euch dann nach anderen Sparten umgeschaut habt?
Ja, spannende Aussage, die höre ich immer wieder. Es wird oft gesagt, ja, dass das Druckvolumen an dieser Stelle wird rückläufig sein. Dem wird auch irgendwann so sein, definitiv. Da sind wir, glaube ich, einer Meinung. Fakt ist aber auch, muss man dazu sagen, wenn ich jetzt die letzten Jahre betrachte, wird unser Druckvolumen steigen.
Echt?
Genau, das ist auch so eine Reaktion, ja, warum steigt das Druckvolumen? Natürlich habe ich keine hundertprozentige Erklärung dafür. Ich habe nur eine Vermutung, die ist folgende, dass es früher, und sind wir beide noch junge Typen, jetzt sagen wir mal einfach angenommen, wir wären vor 30 Jahren mit der heutigen Welt unterwegs gewesen, dann hätte ich dir ein Angebot geschickt und hätte dir das per Post geschickt. So, dann hättest du das zu deinem Kollegen noch gegeben, ihr hättet es euch zusammen angeguckt, was auch immer, und irgendwann hättest du es mir unterschrieben, zurückgeschickt oder wir hätten mal telefoniert oder so. Heutzutage ist es tatsächlich so, dass ich dir ein Angebot schicke, und gerade bei größeren Konstrukten oder größeren Firmen, dann druckst du es dir als Einkäufer beispielsweise aus, der Vertrieb druckt sich's nochmal aus, der Geschäftsführer druckt sich's nochmal aus, und an der Stelle ist es so, dass das gleiche Papier, was früher bei mir einmal entstanden wäre, und zu dir gewandert wäre, jetzt auf einmal schon bei mir vielleicht einmal entstanden ist, weil ich vielleicht einfach vom Typ Mensch her bin, dass ich mir das ganz klassisch in meine Akte legen muss, warum auch immer. Und beim Kunden wird es noch 2, 3 Mal ausgedruckt und schon ist das gleiche Papier 3, 4 Mal im Umlauf. Und
ja,
das ist in meinen Augen, das ist aber eine persönliche Meinung, eine Erklärung dafür, warum wir eigentlich ein steigendes Druckvolumen noch hatten. Es ist aber auch so, muss man auch dazu sagen, es ist nicht nur die Sonnenseite an der Stelle. Das Ganze hat auch eine Schattenseite, dass auf einmal Unternehmen, die digitalisieren, haben neue Prozesse und von jetzt auf gleich bricht ihr ein komplettes Druckvolumen weg. Ne? Keine Ahnung, wenn irgendein Unternehmen sagt, pass auf, meine Verträge, die ich jetzt immer in Papier habe, die mache ich ab sofort nur noch ganz normal digital mit einem Unterschriftenpad oder so weiter. Das merken wir erstmal nicht. Nur erst dann, wenn die sagen, okay, ab heute gehen wir live damit und dann ist es für uns an dieser Stelle erstmal rum.
Ne? Was trotzdem spannend, dass quasi, obwohl der Markt wahrscheinlich, das ist ja schon so, tendenziell ein bisschen rückläufig ist, dass ihr das trotzdem, sag ich mal, in euren Zahlen eher nicht merkt.
Genau. Also Zahlen nicht merkt, wäre jetzt gelogen. Also auch wir beobachten natürlich aktiv die Zahlen und werten die nicht nur stumpf aus und sagen am Jahresende, ja, okay, alles klar, wir haben plus 5% passt, sondern wir gucken auch, woher kommt eigentlich dieser Umsatz und analysieren das ganz stark.
Ja.
Und ich glaube, dass wir die Digitalisierung irgendwann erleben werden, darauf brauchen wir gar nicht drüber streiten. Das ist gerade im vollen Gange. Auch wenn natürlich bei uns auf dem Land das Ganze noch nicht so schnell voranstreitet wie irgendwo in größeren Städten oder so.
Ja, klar.
Aber wir beobachten das Thema schon sehr aktiv. Ist auch sehr, sehr schwierig, teilweise den Herstellern gegenüber das zu erklären, weil unser Hauptlieferant an der Stelle, die Firma Kyocera, ein Unternehmen, was aus Japan geführt wird. Für den Japaner ist es natürlich schwer zu verstehen, warum könnt ihr nicht jedes Jahr eigentlich eure 10% mehr machen? Das sind dann zum Fiskaljahresanfang der Japaner an dieser Stelle im Frühling immer wunderschöne Diskussionen, die wir da führen und sagen, ja, nee, also 10% nochmal auf diesen Kuchen nochmal draufpacken, wird sehr schwierig. Ne? Bisher klappt das immer ganz gut, aber mal gucken, was die Monate zeigen.
Ne? Und ihr habt euch ja genau deshalb wahrscheinlich mit einer anderen Sparte beschäftigt. Ne?
Genau.
Nehmen wir uns mal gerne mit in diesen ganzen Prozess. Warum Robotik als weitere Sparte? Waren noch andere Sparten in der Ideenfindung dabei oder wie war dieser gesamte Prozess?
Ja, im Grunde genommen klingt das relativ einfach im Nachgang. Der Weg dahin war ziemlich schwierig. Wir haben dann schon seit 5, 6, 7 Jahren gucken wir uns eigentlich schon nach was anderem um. Und haben dann an der Stelle auch gesagt, gut, wir müssen was anderes machen. Mein Vater an der Stelle sagt immer, er hat bald Geburtstag am Freitag, er sagt, für mich reicht das noch. Ne? Also ich kann das Unternehmen weiterführen, das passt alles. Ich persönlich glaube auch, dass ich das Unternehmen in dieser Kultur, in der wir es gerade fahren, noch locker 5 bis 10 Jahre so weiterführen kann. Natürlich muss man an der einen oder anderen Stelle sagen, ja, man muss schon zusehen, wie man an seine Zahlen kommt, aber das würde funktionieren. Fakt ist aber, ich bin 31, das heißt 5 bis 10 Jahre, wenn ich mit 40 in Rente gehen könnte, wäre es schön, wird nicht funktionieren. Und da haben wir uns viele Sachen angeguckt, immer unter dem Aspekt, dass es mir Spaß machen muss. Also ich muss dafür brennen, mir muss es wirklich richtig Spaß oder den Ausdruck, den man dann gern bringt, muss wirklich Bock machen. Ne? Und haben uns viele Sachen angeguckt, ganz klassisch Auto, Wohnmobile, wir waren in der Nutzfahrzeugebranche unterwegs, wir haben uns Anhängervertrieb angeschaut.
3D-Drucker.
3D-Drucker, genau richtig, wir haben schon mal drüber gesprochen, haben aber auch beim Thema 3D-Druck, wir waren in Barcelona, haben uns da wirklich tiefgehend das Thema angeguckt, haben aber relativ schnell gemerkt, das Thema 3D-Druck hat außer der Name Druck nichts mit dem zu tun, was wir machen. Das war klar. Wir hatten gedacht, okay, das kann man so ein bisschen adaptieren. Dem war nicht so. Und war dann auch so, dass man sagen muss, okay, der Markt ist schon da. Es sind andere Global Player schon da. Und du brauchst ein enormes Fachwissen. Du brauchst ein enormes Fachwissen. Du hast auf einmal mit Rohstoffen zu tun. Du musst einen 24/7 Service bieten. Das war jetzt alles nicht so, wo wir im Herz sagen können, das wollen wir machen. Da haben wir Bock drauf. Und dann ist das Ganze auch wieder so ein bisschen eingeschlafen. Und irgendwann ganz klassisch, mein Vater hat abends, Sonntagabend, was macht man über 50, guckt in aller Freundschaft, so eine richtig schöne Krankenhaussendung, richtig klischeehaft, muss man an dieser Stelle sagen, hat er auf einmal gesehen, wie da irgendwie eine Geburt am Laufen war von einer Ausländerin an dieser Stelle und die Arztschwester konnte nicht so wirklich helfen. Und durch einen dummen Zufall, vielleicht auch, na klar, es war ein Film, stand der Roboter da in der Ecke, der hat das irgendwie erkannt und konnte auf einmal übersetzen. Das heißt, diese zwei konnten diese Sprachbarriere, die sie hatten, konnten sie lösen und es ist alles gut gegangen an dieser Stelle und dann kam er Montagmorgen ins Büro und sagt, lass uns doch mal Roboter angucken und dann haben wir das Ganze erstmal mit ein bisschen Abstand betrachtet und so weiter, haben aber gemerkt, ja, das ist eine coole Sache, sind dann da verschiedene Sachen belesen, den Markt so ein bisschen sondiert, den Markt analysiert, die Hersteller an dieser Stelle auch angeschaut, mit Herstellern gesprochen. Was übrigens auch sehr, sehr spannend ist, weil wenn du als Deutscher auf einen Chinesen zugehst, hast du auf einmal erstmal eine ziemlich große Sprachbarriere, auch wenn wir sagen, ja, Englisch ist so die führende Sprache, aber das war sehr spannend sind dann mit einem jetzt als erstes erstmal fündig geworden, der für uns das eigentlich abdecken kann, was wir brauchen, wo wir sagen, der Preis passt, der Markt passt, das Produkt ist sehr, sehr gut und sind damit auch sehr, sehr zufrieden bis jetzt.
Aber sag ich mal, vom Skillset im Unternehmen, ist das nicht was ganz anderes, Robotikkunden abzuwickeln, auch von der fachlichen Komponente her, oder ist das für euch vom Workflow relativ gleich?
Tatsächlich haben wir es uns leichter vorgestellt, wie es war, weil wir haben gesagt, okay, alles klar, wir haben jetzt einen Roboter. Das Pendant dazu ist, dass wir jetzt klassisch ein Multifunktionsgerät haben. Also haben wir irgendwo was wir anpacken können. Das Ganze muss vertrieben werden, das Ganze muss servisiert werden und das Ganze hat rum und rum einfach noch so ein paar Themen, wo das Produkt Pflege braucht. Und da haben wir uns gedacht, das passt ganz gut auf unsere Unternehmenskultur und sind damit gestartet, wohl wissend, dass wir auch natürlich Vertriebler eingestellt haben, weil wir gesagt haben, jemand, der Drucker verkaufen kann, rein von seinen Skills, könnte der natürlich auch Roboter verkaufen,
ja, klar.
Aber wir wollen das komplett getrennt haben. Das heißt, wir haben vertrieblich gesehen eine extra Abteilung dafür geschaffen. Zusätzlich haben wir gesagt, und das ist auch das, was unser Unternehmen ausmacht von vielen anderen oder das, was uns auch wichtig ist, ist, dass wir gesagt haben, wir brauchen eine eigene Technik dafür, eine eigene Technikabteilung. Dementsprechend habe ich einen jungen Kollegen, der im bisherigen Markt auch schon ganz gut unterwegs ist, der auch noch ja um die 25 Jahre alt ist, dem habe ich gesagt, pass auf, hier, du bist ein junger Kerl, so und so sieht das aus, willst du mitmachen? Ja, alles klar, hat er Lust. Dementsprechend haben wir ihn dann mit reingezogen, er hat sich weitergebildet, hat Schulungen besucht und so weiter. Und dann haben wir gesagt, das ist eigentlich noch nicht alles, weil wir haben relativ schnell gemerkt, dass der Roboter, wenn er beim Kunden steht, noch sehr, sehr viele Nacharbeiten nötigt. Ne? Der eine Kunde möchte, wenn ich den Reinigungsroboter nehme, der möchte es ein bisschen leiser haben. Dafür müssen wir dann weniger Wasser nehmen oder müssen ihn vielleicht ein bisschen langsamer fahren lassen. Also man kann sehr, sehr viele Parameter noch einstellen, die tatsächlich auf persönliches Empfinden des Kunden ist. Ne? Und haben dann aber auch gemerkt, ja, das ist nicht mal eben nur einmal hinfahren, nochmal im Nachgang. Du sagst mir, okay, es war mir jetzt heute Morgen ein bisschen, der Boden war noch zu feucht, mach es mal ein bisschen, dass es trockener ist. Sondern im nächsten Schritt sagst du dann, ja, jetzt ist es schon ganz cool, es ist ganz trocken, aber jetzt ist er mir zu laut. Und dann haben wir gesagt, okay, wir müssen sowas irgendwie dazwischen schaffen, weil das ist nicht so diese klassische technische Sache. Und haben dann für den Bereich After Sales noch angefangen.
Ah ja.
Oder wie so oft auch gern genannt wird, Produktgenius, Produktspezialisten, so in diesem Bereich. Wirklich eine Personalie, die sich um nichts anderes kümmert, wie nur, angenommen, du hättest einen Roboter, dich anzurufen im Nachgangsprozess und sagen, hier, pass auf, Max, passt das für dich, soll man noch was optimieren und wirklich dich noch so ein 2-3 Mal so ein bisschen wirklich nachversorgen und passen, dass du wirklich nicht nur 100% glücklich bist, sondern mein Anspruch ist, so ein bisschen als Unternehmen zu sagen, okay, 150% wollen wir, ne? Dann haben wir die Strukturen so geschaffen, das funktioniert auch ganz gut. Was wir allerdings merken, wir sprechen mit ganz anderen Menschen. Also bisher sprechen wir mit Geschäftsführern, Einkäufern, IT-Leitern oder ganz klassisch IT-Lern. Im neuen Markt oder im zusätzlichen Markt ist es dann aber auch so, dass du mit Reinigungsmenschen zu tun hast. Du hast es mit Heimleitungen zu tun. Natürlich hast du auch Einkäufer und Geschäftsführer, aber du hast auf einmal ganz anderes Personal. Und das geht tatsächlich dann wirklich auch runter bis zu den Putzkräften selbst. Wenn ich jetzt mal in der Reinigungsrobotik gehe oder in der Gastronomie, dass du wirklich mit den Servicekräften sprichst und die an der Stelle sagen, Mensch, wir wollen das Ding jetzt mal sehen, lass es mal fahren, aber kann der denn auch das oder kann der denn auch dies?
Die haben ja auch wahrscheinlich Angst, dass sie mittelfristig ersetzt werden.
Ne? Genau, die haben Angst, dass sie mittelfristig ersetzt werden und das ist eine ganz klare Aussage an der Stelle. Die Robotik wird nicht komplett die Menschen ersetzen. Wir werden nach wie vor Menschen brauchen. Es geht immer nur darum, in diesem Stadium, wo wir uns jetzt technologisch heutzutage befinden, nur Menschen entlasten. Ne? Niemals ersetzen, weil das schafft der Roboter noch nicht. Es geht wirklich nur darum, zu entlasten. Und das ist aber genau das, was du sagst. Davor haben viele Menschen Angst. Wir hatten mal auch einen Kunden, da waren wir auch zur Vorführung, da waren dann ein paar Menschen dabei und da war die Reinigungskraft dabei und die hatte natürlich tatsächlich total Schiss um ihren Job, wie du es gerade sagst. Und dann habe ich ihr aber im Vorfeld schon mal, habe ich sie mir zur Seite genommen und habe ihr erklärt, pass auf, es geht hier nicht darum, dass du in Zukunft hier gar nichts mehr machst, sondern es geht einfach darum, dass der Roboter für dich einfach eine Entspannung sein soll, ne? Dass du dich nicht mehr quälen musst und musst den 500 Quadratmeter Saal putzen, sondern du putzt vielleicht um die Stühle herum, um die Sideboards drumherum, solche Sachen, kleine Ecken, sowas in der Art. Und der Roboter macht für dich die beim Roboter kann man so sagen, die Drecksarbeit wirklich an dieser Stelle und schafft dir das einfach weg und ihr seid beide zusammen effizienter.
Es geht ja um, sag ich mal, Detailarbeit versus wiederkehrende Arbeit, so
genau.
Kann man zusammenfassen.
So, und auch so ist es so, der Roboter braucht trotzdem Pflege. Ne? Ein Roboter ist wie ein guter Mitarbeiter, der braucht ein bisschen Liebe, der muss mal sauber gemacht werden beispielsweise. Gegebenenfalls hat er mal ein Problem, fährt sich wirklich irgendwo mal fest, ne? Weil ich sag mal, das Thema Robotik, an der Seite jetzt unser Hersteller mal einfach mit ins Boot nehme, die Firma Pudu macht das jetzt seit circa 10 Jahren. Das heißt, wir sind jetzt auch nicht komplett in den Kinderschuhen, aber wir sind in Deutschland in den Kinderschuhen. Ne? Wir haben aktuell einen Marktanteil von 2%, das heißt, der Markt ist umgedreht zu 98%. Hat keiner einen Roboter. Dementsprechend, wenn ich jetzt heute bei dir damit um die Ecke komme, bist du auch erstmal skeptisch. Du musst deine Prozesse anpassen. Du musst dich generell diesem Thema anpassen. Du musst vielleicht das Gebäude auch noch ein bisschen anpassen, weil du einfach sagst, du hast noch hier eine Stufe. Da müssen wir jetzt noch mal ein bisschen was anpassen. So in dem Bereich. Und das ist das, was wir auch gerade stark merken, wo wir sagen, ja, wir müssen uns alle noch diesem Thema so ein bisschen anpassen. Also nicht nur wir als Unternehmen, sondern auch unsere Kunden an dieser Stelle müssen einfach ihre Prozesse dahin anpassen und müssen sich auch dem Thema öffnen. Ich vergleiche das ganz gerne. Die Deutschen sind immer so ein bisschen wie ein scheues Reh. Da kommt dann ein Roboter angefahren. Und wenn das nicht sofort funktioniert oder wenn er wirklich mal auf einmal einen kleinen technischen Fehler hat, dann wird sofort zurückgeschreckt und wird gesagt, nee, alles klar, wir machen das wieder klassisch mit unserer Reinigungskraft an dieser Stelle. Ne? Und
ja.
Das soll es eigentlich nicht sein. Das ist schon ein Prozess, der einfach ein paar Tage auch dauert.
Gibt es denn neben dem Reinigen auch noch andere Anwendungsszenarien, wenn ihr jetzt mal eure Kundengruppen anschaut?
Genau. Sehr, sehr gute Frage. Ich sag mal, Reinigung ist das, was für jeden, deswegen spreche ich auch gerade so ein bisschen drüber, für jeden greifbar ist und für jeden tatsächlich an der Sache total einfach ist. Natürlich haben wir noch viel, viele andere Sachen. Das ist einmal ganz klassisch in der Gastro, den Service-Roboter, der wirklich dir das Essen bringt oder in Verbindung mit der Fachkraft dann wirklich die Fachkraft kommt zu dir und nimmt nur das aus dem Roboter raus und gibt es dir an dieser Stelle. Das ist so, sagen wir so, diese zwei verbreitesten Sparten, die man eigentlich kennt. Also einmal das Thema Reinigung, einmal das Thema Service. Dann fangen wir aber auch an, das Thema Service noch ein bisschen weiter zu spielen. Also sprich, der Roboter hat natürlich ein ganz großes Display vorne, was wir bespielen können, wo wir einfach sagen, ja klar, dann lass uns doch das Ding irgendwo rumfahren in einem Kaufhaus, auf einer Messe oder so, wo wir sagen, ja, da machen wir einfach ein bisschen Werbung mit, ne, und nutzen diesen Roboter mittlerweile als Marketingroboter. Und das klappt tatsächlich sehr, sehr gut. Das ist ja einfacher zu machen, wie wirklich das Thema Gastro. Weil es ein bisschen schneller umgesetzt ist. Wir haben Kunden, große Unternehmen, die wirklich an dieser Stelle sagen, ja, wir brauchen irgendwas, um eine Werbemöglichkeit zu schaffen. Mhm. Beispielsweise in einem Restaurant will jetzt irgendeine Brauerei oder irgendein Hersteller von irgendwelchen Lebensmitteln möchte gerne Werbung in diesem Restaurant machen. Jetzt ist es natürlich schwierig, außer so dieser klassische Papierflyer am Eingang oder auf dem Tisch irgendeinen Aufsteller zu machen, da Werbung zu machen. Und dann gibt es schon Diskussionen, die wir auch mehrfach gehört haben, dann einfach zu sagen, ja, dann machen wir einen Bildschirm an jemanden, einen Monitor. Ist die Infrastruktur nicht da, ne? Es muss Strom da sein, im besten Fall muss ein Netzwerk da sein, dass du einfach sagen kannst, okay, ich kann ihn nicht nur einmal bespielen, sondern kann regelmäßig das anpassen. Und da haben wir sehr, sehr viele gute Gespräche tatsächlich schon, wo wir einfach sagen, okay, wir stellen einen Roboter dahin. Der Gastronom an dieser Stelle beteiligt sich so ein bisschen mit Kosten, kann den für sehr, sehr wenig Geld einfach nutzen an dieser Stelle. Und der Hersteller von beispielsweise des Bieres, wir haben jetzt einfach eine Brauerei, kann passend seine Aktionen fahren und sagt, okay, heute sind es 30 Grad, heute mache ich mal ein schönes, erfrischendes Getränk 0,0. Und jetzt ist es abends, jetzt machen wir mal ein schönes Bierchen dahin oder so. Mhm. Deswegen entwickeln die Service-Roboter sich zusätzlich gerade auch zum Thema Marketing, nenne ich es immer. Und ansonsten haben wir noch die sehr, sehr spannenden Sachen, ist einmal das Thema Logistik. Dass wir wirklich verschiedenste Typen Roboter haben, die sich darum kümmern, Sachen zu kommissionieren, mit verschiedensten Anbauteilen, die können Anhänger ziehen, die können wirklich sagen, wo du sagst, okay, da packe ich ein Regal drauf. Ich habe zum Beispiel einen Kunden, der möchte das in Zukunft damit machen, die haben sehr, sehr viele schwere Pakete, aber oft Einzelstückzahl Sachen, die sie aus dem Regal holen müssen. Und da sprechen wir hier von 400-500 Kilo, die so eine Ladung dann immer hat. Ist natürlich für den Menschen eine extreme Belastung, da irgendwie das hin und her zu ziehen. Und dann nehme ich mir so einen Roboter mit, und zweckentfremde ihn so ein bisschen, also gibt zwei Varianten, wo ich einfach sage, okay, er folgt mir einfach stumpf, kommt hinter mir her, egal wo ich mit ihm hingehe, oder ich nehme ihn einfach, er sieht so ein bisschen aus wie eine klassische Ameise, stelle ein, wie viel Kilo habe ich ungefähr drauf, eine Range von 200-300 Kilo und schiebe ihn und der Motor unterstützt mich. Ne? Und auch so sind Sachen am Entstehen, wo ich sage, ja, das wird für die Zukunft sehr, sehr spannend. Und wenn wir jetzt noch einen Schritt weiter weggehen, dann kommen wir natürlich irgendwo in den Bereich humanoide Robotik.
Das wäre jetzt die nächste Frage, weil wir reden ja jetzt in dem Bereich bis jetzt noch nicht über die humanoiden Roboter,
richtig? Genau, wir reden nach wie vor von, ich sag mal, standardisierten Prozessen.
Ja.
Wir sprechen in meinem Wording auch immer eigentlich eher noch nicht mal von autonomen Robotern, sondern von Cobots immer. Warum sage ich das Wort Cobot? Relativ einfach, weil es eine Mischung aus Mensch und Maschine ist. Ne? Es ist nicht wie wenn wir jetzt, wie du es auch gerade angesprochen hast, einen Humanoiden haben, wo wir sagen, der ist erstmal autark, der macht mir, was ich ihm vordefiniert habe, sondern der Reinigungsroboter, ich nehme ihn jetzt einfach wieder als Beispiel, der wird irgendwann mal sauber gemacht werden müssen. Und so gesehen ist es für mich keine 100% autarke Lösung. Ne? Das geht schon sehr, sehr weit, aber es ist nicht, wenn wir es jetzt mit den Humanoiden vergleichen, wirklich komplett autonom. Und deswegen genau der letzte Schritt ist das Thema Humanoid. Wo wir aber meiner Meinung nach in Deutschland noch sicherlich ein paar Jahre von entfernt sind. Es ist auch auf sehr viel Marketing, was da betrieben wird. Also sprich dementsprechend Sachen, die es in der Realität noch so gar nicht gibt.
Da gibt es ja Reels, wo dann die Roboter gefühlt alles machen können. Aber du hast ja schon im Vorgespräch gesagt, die sind teilweise auch gefaked, ne?
Genau, es ist genau wie du sagst. Es gibt Videos, wo du sagst, cool, das ist jetzt, ich merke gerade gar keinen Unterschied, ist das ein Mensch oder ist ein Roboter? Da ist es aber oft so, dass das einfach nur mit KI dann dementsprechend gefaked ist. Natürlich in China und Co., da sind die schon auch sehr, sehr weit, da sind die auch dem Thema offener gegenüber. Aber bei uns in Deutschland gibt es ein paar große aus der Industrie, die langsam erste Schritte damit machen. Aber der Programmieraufwand ist natürlich auch sehr, sehr hoch. Wo ich uns eher im Bereich dann schon mal sehe, ist so eine kleine Vorstufe, also sprich, die Roboterhunde werden so oft gern genannt, die einfach da sind zur Sicherheit, Überwachung von großen Grundstücksgrenzen, gucken, ob irgendwelche Gastanks zum Beispiel Gas abdrücken, also der hat auch dann Geruchssensorik, riecht hier beispielsweise nach Gas, nach Benzin oder so, in den Fabriken, in den Industrien tatsächlich irgendwelche Öfen beobachten, passt die Kerntemperatur von den Öfen noch, also wir haben da eine Wärmebildkamera drinne, solche Sachen sehe ich schon eher, aber die Humanoiden, ja, in der Industrie, am Band vielleicht richtig standardisierte Prozesse, wo heute das genauso ist wie morgen und auch in 3 Monaten sein wird, wenn ich nicht meine Fabrik umstelle. Aber überall, wo so ein bisschen das Individuum aktuell noch ist, sehe ich es aktuell noch nicht.
Wie ist denn das, wenn ich jetzt Unternehmen jetzt so einen Roboter bei mir implementieren möchte? Mhm. Von ich kaufe bei euch zu das Ding fährt bei mir rum. Wie ist denn so diese Journey, diese Zeit dazwischen? Wie lange dauert das?
Genau, also ja, da haben wir auch schon alles erlebt. Wir haben Kunden, die haben 6, 7, 8 Monate gebraucht, weil nochmal ein Test und nochmal hier nochmal gucken und nochmal Personalrat sprechen, weil auch so ein Thema kommt dann mal hoch. Wir haben aber auch schon Kunden gehabt, da hat es 1 Woche gedauert. Also wir machen es ganz gerne so, dass wir sagen, natürlich kommen wir erstmal bei dir vorbei. Wir gucken uns erstmal dein Unternehmen an, gucken, passt das überhaupt zu dir, zu den Räumlichkeiten dementsprechend. Ne? Passt es zu deinem Konzept, was du in deinem Unternehmen fährst, wenn ich jetzt mal einen Gastronom nehme, einen ganz edler Laden, wo du sagst, da ist ein Roboter zum Beispiel verkehrt an dieser Stelle. Ne? Das heißt, wir analysieren erstmal gemeinsam mit dem Kunden selbst, passt sein Umfeld, passen seine Strukturen, passen seine Prozesse. Mhm. Anschließend, immer unterschiedlich, holen wir den Kunden entweder einmal zu uns oder wir kommen mit dem Roboter an dieser Stelle zum Kunden, gucken uns dann an dieser Stelle das Ganze beim Kunden einfach nochmal an, machen ein paar Tests, nehmen die Mitarbeiter auch gleich mit, dass die keine Angst haben müssen, lassen das Ding mal ein bisschen rumfahren, machen erste direkt Prozesse, die wir bauen vor Ort beim Kunden, nehmen das Ganze wieder mit und dann kann der Kunde das erstmal sacken lassen, kann das mit seinen Mitarbeitern auch besprechen, weil das ist auch eine sehr, sehr wichtige Sache, dass die Mitarbeiter mitgenommen werden. Und dann kommt es immer so ein bisschen drauf an, wie schnell ist der Unternehmer an dieser Stelle und sagt, ja, will ich haben, will ich nicht haben. Und dann gehen wir ins Doing dann rein. Und aber auch dann ist es natürlich so, es ist nicht so, dass wir sagen, okay, wir bringen dir jetzt heute den Roboter, wir sehen uns mal 2 Stunden, wir erklären dir die Basics, wir machen dieses Mapping und dann sind wir wieder weg. Ja, das ist im ersten Ding so, aber anschließend werden wir uns nach 2, 3 Tagen treffen und dann hast du Fragen, dann sagst du, pass auf, wenn er hier in der Gastronomie nehme ich jetzt als Beispiel zu Tisch 3 fährt, dann soll er ein bisschen weiter links gedreht sein, dann passen wir das nochmal an, beziehungsweise zeigen es dir mal, nächstes Mal kannst du es dann, wenn du möchtest, auch selber machen. So in dem Bereich läuft das ab.
Mal eine richtig laienhafte Frage, wenn ich jetzt 2 Etagen habe,
ja,
brauche ich dann 2 Roboter und ich habe keinen Fahrstuhl? Hm. Oder also wie ist da dieser Flow, dieser Workflow?
Genau.
Wie
mache ich das? Also tatsächlich zur Minute können wir noch keine Treppen steigen.
Ja.
Der Hersteller ist an dieser Stelle dran, stark irgendwas zu entwickeln, was auch Treppen steigen kann, weil wir gerade speziell in Deutschland viele Schwellen haben, mal hier eine Stufe, mal hier eine andere Ebene oder wie du sagst, einfach 2 Stockwerke. Faktisch zur Minute 2 Roboter oder halt wirklich, du musst gucken, je nachdem, was du für einen Roboter hast, dass du ihn hochträgst.
Oder halt Fahrstuhl.
Oder wenn du einen Fahrstuhl hättest, kann er tatsächlich selbst auch Fahrstuhl fahren. Also das geht hin. Wir haben Kunden, da fährt er einfach nur vor den Fahrstuhl. Die Mitarbeiter wissen, alles klar, okay, ich muss ihn gerade mal hochbringen, lassen ihn oben wieder raus, starten ihn und warten dann, bis er wieder vor dem Fahrstuhl fährt. Es gibt die Möglichkeit zu sagen, okay, der Roboter spricht den Fahrstuhl selbst an, fährt in seine 2. Etage beispielsweise, fährt da raus, verifiziert sich einmal mit Punkten an der Decke, dass er auf Sicherheitsgründen wirklich sagt, okay, ich bin ins Fahrstuhl 2, ins Stockwerk 2 gefahren. Ich bin hier auch wirklich in Stockwerk 2. Und anschließend geht das los. Oder die 3. Variante, das soll jetzt im Herbst kommen, da freue ich mich sehr drauf, ist ein Roboter, der quasi einen, ja, so eine Art halben Oberkörper hat, der dann Hände hat, der dann einfach sagt, okay, ich kann den Fahrstuhl selbst drücken.
Ach krass.
Drücke dann, ist dann jetzt immer wieder bei dem Humanoiden so ein bisschen, wobei ich sage, dieser Prozess ist relativ einfach. Ich drücke dann auf die 2, wenn ich ins 2. Stockwerk will, und dann fährt er in der 2 wieder raus, der Prozess ist wieder der gleiche, verifiziert und los geht's. Weil einfach die Struktur in den Gebäuden nicht so ist, dass wir alle hochmoderne Fahrstühle haben, die wir über eine API oder sonstiges einfach ansteuern können.
Ja. Kannst du mal ein paar Namen droppen oder Unternehmen, wo ihr eure Roboter schon im Einsatz sind?
Wir haben tatsächlich viele Unternehmen, die, ja, ich weiß nicht, ob sie es vielleicht aus Angst oder so machen, gar nicht wollen, dass wir an dieser Stelle, aber ansonsten haben wir ganz klassisch, da haben wir uns ja auch kennengelernt, beziehungsweise von da aus kennen wir ja das Blue, war ja auch ein Gast hier, in Guxhagen, das Fitnessstudio, das ist ein schöner Kunde, wo man es einfach mal live sehen kann oder wo auch die Kunden an dieser Stelle.
Also kam ich ja quasi auf dich, ne?
Genau.
Ja. Hab dann Max gefragt.
Genau.
Und
wo man einfach sagen muss, die Mitglieder finden es auch klasse, ne? Die sehen, okay, es ist hier deutlich sauberer wie vorher. was auch gar kein Vorwurf an irgendeine Reinigungskraft ist, aber einfach die Maschine kann 5, 6, 7 Mal am Tag fahren, wie es da auch ist. Ja. Aber auch in Kassel haben wir ein großes Unternehmen beispielsweise als Kunde, das ist die Firma Jordan an dieser Stelle, auch ein Referenzkunde von uns, wo wir einfach sagen, ja, da sind riesige Hallen, die wir sauber machen, da sind wir in dem Bereich der Logistik unterwegs, und diese haben natürlich auch ganz, ganz viele Standorte deutschlandweit. Ne? Also es gibt auch ein Konzept, wo wir sagen, ja, wir sprechen jetzt nicht nur hier über Nordhessen, über unseren kleinen Kosmos, den wir hier haben. Natürlich wollen wir erstmal das Geschäft vor der Tür machen, aber auch deutschlandweit sind wir mittlerweile schon unterwegs.
Ne? Ansonsten wahrscheinlich Fitnessstudios, Lebensmittelmärkte, Gastronomie, so wahrscheinlich, das sind so die
drei größten. Genau, Fitnessstudio, Lebensmittelmärkte, Gastronomie, aber auch ein Riesenbereich ist das komplette Thema Healthcare, also sprich Kliniken, Pflegeheime so in diesem Bereich. Möbelhäuser ist ein Riesenthema, Einkaufshäuser sind ein Riesenthema. Aber was auch mal spannend ist, die Leute denken, ja, so ein Roboter kostet mich jetzt sündhaft teures Geld und das wird sich bei mir niemals rechnen. Nee, so ist es tatsächlich nicht. Also ich sag mal, so ab 500 Quadratmeter zu reinigende Fläche rechnet sich schon. Also wir haben das ja selbst bei uns damals auch gemacht und haben gesagt, pass auf, ein Roboter jetzt hier hin, unsere Reinigungsfirma ein bisschen reduziert an der Stelle und einfach mal guckt, wo entsteht der Gap. Und der ist relativ schnell entstanden, muss man dazu sagen. Und dann gibt's auch ein paar Kunden. Ich habe einen Kunden, der hat das einfach nur zum Spaß sich gekauft. Ich sage, das rechnet sich bei dir nicht. Und dann hat er gesagt, das ist mir scheißegal. Ne, ich möchte einfach gerne den Spaß haben. Ich finde es witzig, wie der da rumläuft. Der zwinkert mich an. Meine Bude ist immer schön sauber. Ich kann schön gucken, wie viel Wasser hat er gebraucht. Ich bin ein Freak dafür. Mir macht das Spaß. Ist mir egal. Ne, auch so Kunden gibt's. Und da muss man auch sagen, auch sowas gibt's hin und wieder. Also wir haben ein paar Kunden, wo wir sagen, da rechnet sich's eigentlich nicht. Das zeigen wir dem Kunden klassisch auch auf. Wir machen mit dem Kunden eine Wirtschaftlichkeitsberechnung, sagen, pass auf, ganz klar, nach so und so vielen Monaten hast du das Ding gerechnet, ab dann hat sich's amortisiert. Aber es gibt natürlich wie immer im Leben auch Leute, die sagen, ich gönne mir das einfach zum Spaß.
Wenn man jetzt mal euren Kundenavatar anschaut, so einen Durchschnittskunden, wie teuer ist bei so einem Durchschnittskunden diese Implementierung von so einem Roboter?
Wir machen das ein bisschen anders. Also wir nennen da, oder die Kunden fragen natürlich auch, ich bin kein Freund, irgendwelche Kaufsummen zu nennen. Liegt einfach daran, dass der Kunde sehr, sehr schnell zurückschreckt vor den Summen und erstmal gar nicht den Nutzen an seiner Stelle sieht. Wir machen das anders. Wir packen das Ganze in ein Paket. Für uns gehört zu sowas immer dazu, natürlich, klar, der Roboter. Mit seinem Zubehör, sei es eine Dockingstation oder irgendwelche anderen Hilfen. Dann gehört für uns eine komplette Einweisung, vernünftig, in Ruhe dazu. Nicht, dass wir sagen, pass auf, Max, wir haben jetzt 9:30, wir müssen jetzt heute, es geht jetzt hier los, du hast jetzt 60 Minuten, nach 61 Minuten sind wir durch die Tür wieder durch. So funktioniert es bei uns nicht. Also wir passen uns schon dem Kunden da an der Stelle an. Das Ganze packen wir in einen Vertrag rein und dann kann der Kunde kaufen, mieten, leasen. Wir gehen so weit, dass wir sagen, wir machen stundenbasierte Konzepte, wo wir natürlich mit dem Kunden ausrechnen, okay, alles klar, so und so viele Stunden brauchst du ihn pro Monat, dann kostet dich die Stunde im Schnitt so um die 15 Euro, ein bisschen weniger tendenziell, also unter Mindestlohn, und dann schauen wir einfach. Und das Ganze versehen wir dann mit einem Wartungsvertrag oben drauf, weil ich sag mal, das ist auch das, was mich als Unternehmen ausmacht und das ist auch das, was wir glücklicherweise im Markt gerade merken. Es gibt viele, die wollen die Roboter einfach nur verkaufen. Die wollen die Dinge auf die Straße bringen, die wollen Masse machen, die wollen groß werden und fertig. Ich habe sehr, sehr viele Vorführungen schon gehabt. Da stand der Kunde vor uns und sagt, ja, aber ich hatte vor einiger Zeit genau den gleichen Roboter da hat das nicht funktioniert. Und dann sage ich, ja, das liegt aber daran, dass der Roboter genommen wurde, in seinem Standard-Setting einfach losgefahren ist und gut. Man muss aber einfach mal so ein paar Einstellungen sich angucken und man muss tatsächlich so machen, wie es. Wir gehen auch in die Tiefe des Menüs, also nicht mehr im klassischen Einstellungsmenü und passen dann die Parameter an, so wie wir denken, dass es für dich gut passt, ne? Und das ist das, wo wir sehr, sehr gute Erfolge erzielen, was uns als Unternehmen auch ausmacht, wo ich immer sage, wir sind ein relativ kleines Unternehmen. Für uns ist das Thema Service deutlich wichtiger wie das Thema Vertrieb. Natürlich müssen wir verkaufen und wir müssen irgendwo Geld verdienen. Ich sag mal, aus Luft und Liebe machst du deinen Job nicht, mache ich meinen Job nicht. Klar ist ein bisschen Luft und Liebe dabei. Aber am Ende des Tages muss Geld bei rumkommen, aber es muss auch ein ehrliches Business sein. Und ich sage auch immer so, ich habe auch keine Angst, mich vor unserem Preis zu verstecken. Also ich kann meinen Preis jederzeit rechtfertigen. Das hat seine Gründe, warum es so kostet oder warum es das kostet, was es kostet. Und wenn wir irgendwo anfangen, was andere Hersteller oder was andere Händler an dieser Stelle noch machen, irgendwie sagen, ja, pass auf, wir gehen jetzt nochmal 3.000 Euro runter oder nochmal Nachlass und nochmal hier.
Dann sind die Preise ja gewürfelt.
Dann sind die Preise gewürfelt und dann sage ich auch irgendwann, möchte ich dann auch nicht mehr mitmachen. Ne? Und so eine Situation hatten wir auch, kann man ganz klar drüber sprechen, im Blue auch, wo dann auf einmal hieß, ja, der Preis war gut, aber dafür kostet jede Anfahrt, wenn irgendein Servicefall ist oder wenn du irgendeine Frage hast, 1.500 Euro. Dann sage ich, ja, 1.500 Euro für eine Anfahrt plus dann die Zeit, die erst entsteht, das ist schon heftig. Und das ist das, wo ich nicht hin will. Und ich sage immer, ich möchte meinen Kunden jederzeit in die Augen schauen können und möchte mit denen auch eine Partnerschaft an dieser Stelle haben, weil das ist mir viel wichtiger wie das andere.
Ja.
Und das ist auch das, wofür wir als Unternehmen stehen, wo wir sagen,
Wir wollen ein vernünftiges Business machen. Der Kunde muss richtig glücklich sein mit dem Teil an dieser Stelle. Und das muss einfach passen. Ja.
Gibt es denn Kunden bei euch, die sowohl Drucker als auch Roboter bei euch kaufen, oder sind das zwei komplett unterschiedliche Zielgruppen?
Ja, also es gibt sehr, sehr viele, wo wir auch schon in guten Gesprächen sind, die sowohl als auch von uns kaufen. Es gibt natürlich auch Kunden, die haben nur einen Roboter von uns, die kaufen tatsächlich jetzt lustigerweise auch die Drucker bei uns, natürlich auch das Gegenpart, wir haben Kunden, die haben Drucker, die kaufen dann jetzt einen Roboter bei uns, aber das ist auch das, was ich sage, was für uns als Unternehmen ganz wichtig ist, wir möchten nicht irgendwie jetzt abgestempelt werden, das heißt, ah ja, guck mal, jetzt machen die ihre Robotics und lassen das komplette Thema In- und Output-Management, wie sich es heutzutage in New Work so schön schimpft, lassen die komplett fallen, nein, das machen wir nicht, also wir machen nach wie vor unser altes Business weiter. Das machen wir mit vollem Herzblut. Auch die Mitarbeiter, die es gemacht haben, machen es mit vollem Herzblut. Und das andere Thema machen wir zusätzlich, bauen wir zusätzlich auf mit einem ganz gesunden, langsamen Wachstum, wo ich mir selbst als Unternehmer erstmal das Ganze mich davon überzeugen kann, mal ein paar Langzeitstests machen kann. Wir haben ein paar Kunden, wo wir gesagt haben, pass auf, lieber Kunde, du kriegst ein bisschen besseren Preis. Wir machen dich als Pilot. Wir kommen regelmäßig mal vorbei, weil wir selbst mal gucken wollen, wie sieht XYZ aus. So Sachen machen wir natürlich auch. Ne? Also ich bin kein Freund davon, irgendwie schnelles Geld zu machen oder wie als Unternehmen und dann irgendwann von der Bildfläche verschwunden zu sein. Das ist nicht unser Business.
Ja. Ne? Was sind denn so Trends, wenn du mal diese ganze Robotikbranche dir anschaust in den nächsten Jahren? Was ist gerade so, was kommt so in die Höhe, was steigt auf und was ist vielleicht auch komplett gefailt in den letzten Monaten oder Jahren?
Ja, natürlich ist es so, dass gerade das ist das Einfachste an der Stelle, sich alle draufstürzen auf das Thema Reinigung. Reinigung ist ein relativ standardisierter Prozess. Du hast entweder einen Boden, eine Fliese, Teppich, was auch immer, der muss gereinigt werden, da schiebst du einen Roboter drüber und gut ist. Ne? Es ist aber auch so, dass ich als Unternehmen sage, der Markt wird in den nächsten Jahren überflutet sein, weil einfach viele das schnelle Geld damit nehmen wollen und viele das einfach mal irgendwie machen und gut. Das ist nicht unser Ansatz. Ich sehe eher den Trend hingehen zu dem Thema Service, Marketing, Logistik in dem Bereich wollen wir einen starken Fokus legen. Es wäre jetzt gelogen, wenn ich sage, da sind wir schon mit, was weiß ich, hunderten Robotern unterwegs. Da machen wir erste Schritte auch und testen das an der Stelle auch. Das ist eher so das, wo ich glaube, wo der Trend hingeht.
Ja, gerade Logistik und Produktion wahrscheinlich auch, ne?
Genau, Logistik, Produktion ist tatsächlich das beste Beispiel. Aber auch da, ich sagte anfangs, wir sprechen ja dann logischerweise mit Chinesen. Der Chinese muss sich so ein bisschen weiterentwickeln, weil wir zum Beispiel Logistik jetzt gerade erst einen Roboter kriegen mit zwei Kufen, also sprich, dass wir Europaletten bewegen können. Ne? Bisher war das so, dass wir Anhänger beziehen konnten, wir konnten diese klassischen Collies, wie man sie teilweise aus verschiedenen Märkten kennt, oder wir konnten Regale draufpacken und konnten die beladen, das ist alles eine super Sache, das braucht man auch. Aber in vielen Logistikhallen ist natürlich das Thema alles irgendwie in irgendeiner Form auf einer Palette. Und wenn das jetzt rauskommt, dann ist es natürlich für uns ein riesen Mehrwert, wo die Unternehmer dann auch sagen können, ja, jetzt können wir zusammen sprechen, weil jetzt können wir endlich die Paletten auch bewegen, weil es wird kein mittelständisches Unternehmen sagen, okay, nur weil ich jetzt einen Roboter gekauft habe, stellen wir jetzt mal komplett um von Palette auf Boxen, auf Collies oder. Deswegen dahingehend wird das jetzt demnächst dann der Trend sein für die nächsten Monate und auch Jahre.
Ne? Und auf euer Unternehmen bezogen, was glaubst du, wo geht es in den nächsten 2, 3, 4, 5 Jahren, was Robotik angeht, wo geht's hin?
Ja, ich tue mich schwer damit, eine Aussage zu treffen. Es liegt einfach daran, dass der Markt komplett neu am Entstehen ist, sowohl bei uns als auch bei den ganzen Herstellern. Wir haben noch sehr, sehr viele Hürden, die wir auch bei den Herstellern erst noch aus dem Weg räumen müssen. Ich vergleiche das ganz gerne, wobei, ich wäre jetzt gelogen, mein Vater vergleicht das ganz gerne. Der hat das Thema mit der Firma Kyocera an dieser Stelle, unser Hauptlieferant, mit denen wir seit über 25 Jahren zusammenarbeiten. Die kamen aus einer Direktvertriebsorganisation und haben das Ganze dann gewandelt in eine Fachhandelschaft. Und da haben die sehr viel lernen müssen oder sehr viel Schmerzensgeld auch zahlen müssen. Und mein Vater sagt immer, das ist genau das Gleiche, wenn du das hier beobachtest. Klar, kommt jetzt der Hersteller direkt und will das über den Thema Fachhändler nach draußen bringen, aber es sind gewisse Strukturen nicht geschaffen, sodass ich sage, ja, da müssen wir noch viel lernen oder müssen noch viel arbeiten daran, sodass ich es absolut nicht abschätzen kann, wofür das die nächsten Monate oder Jahre hin. Wir sind nach wie vor im Aufbauen von dieser Branche und schauen einfach mal, was da passiert an dieser Stelle.
Sehr geil. Lass uns gerne mal kurz zurückhüpfen zu dem Thema Kopierfachhandel. Mhm. Eure Domain ist da die Dokumentenmanager.de, glaube ich, ne?
Genau, richtig.
Wie kam es dazu? Das ist ja quasi jetzt nicht der klassische Firmenname, sondern ein konkreter Name, ne?
Genau, richtig. Wir heißen natürlich nicht firmentechnisch die Dokumentmanager, sondern wir sind natürlich die Firma Fröhlich. Ich sage mal, der Name ist auch manchmal auch Programm bei uns. Das ist vielleicht kurzer Abschweifer. Ich sag mal, wenn wir Mitarbeiter einstellen oder generell in unserem Unternehmen, sage ich immer, es gehört viel Spaß dazu. Ne? Also wir müssen alle unser Geld verdienen, wie ich es vorhin auch schon gesagt habe. Wir müssen alle irgendwo unsere vernünftige Arbeit machen, aber uns als Unternehmer ist es auch wichtig, dass wir Spaß haben an dieser Stelle. Ne? Und genauso ist es mir als Unternehmer auch sehr, sehr wichtig, dass meinen Mitarbeitern gut geht. Ne? Ich biete allen Mitarbeitern meine Hilfe an dieser Stelle an, in allen Belangen, wie ich irgendwie tätig sein kann. Aber auch so ist es so, dass das Unternehmen zur Minute noch nicht einen Euro aus diesem Geld, was wir erwirtschaftet haben, irgendwie privat entnommen hat. Es gibt keinen privaten Lamborghini oder so, der irgendwie da rumfährt. Sowas haben wir alles an dieser Stelle nicht, sondern es ist wirklich so, dass wir das Geld im Unternehmen lassen, was uns natürlich, ich mache nochmal einen kleinen Abschweifer jetzt für die Robotik, natürlich ein bisschen Entspannung auch verschaffen. Man kann das Geld nehmen, was über die Jahre erwirtschaftet wurde, um sich jetzt ganz entspannt in so eine neue Branche zu etablieren und zu sagen.
Das Thema wird quasi querfinanziert, kann man quasi sagen.
Genau, es wird querfinanziert, ja. Und man muss nicht sagen, ja gut, jetzt hat es mal 6 Monate nicht funktioniert, jetzt müssen wir hier komplett die Flinte ins Korn werfen, wir müssen ein Konzept umstellen, wir müssen was anderes machen, uns werden alle total panisch. Aber jetzt zurück zu deiner Frage mit den Dokumentmanagern. Wenn man die Unternehmensgeschichte einfach mal begutachtet, ist es ja so, dass mein Opa an dieser Stelle, wenn ich das jetzt mal so generationstechnisch beschreibe, ja wirklich Drucker, Faxe und irgendwann Kopierer verkauft hat.
So, an die nur zuhören, wir mussten gerade kurz einen Cut machen, weil das Licht hinter der Kamera durchgebrannt ist. Aber erzähl gerne nochmal kurz zum Thema Dokumentenmanager. Genau.
Ich fange nochmal ganz kurz an. Und zwar war es ja früher dann wirklich so, dass wir ganz klassisch Drucker, Kopierer, Faxsysteme verkauft haben. Da konnte jedes Gerät das, was es genau aussagt. Aber letztendlich konnte keiner alles. Dann hat man irgendwann geschafft und hat die Multifunktionsgeräte an dieser Stelle gebaut. Und das war dann technologisch das absolute Highlight. Das konnte auf einmal alles. Nachteil war, es war groß, es war schwer. Dementsprechend hat das dann an dieser Stelle logistisch schon eine Hausaufgabe mit sich gebracht. Aber man hat über die Jahre daran entwickelt, sodass wir heute ein Top-Produkt haben. Aber wir als Unternehmen haben immer gesagt, ja, natürlich kommen wir zu euch als Unternehmen, klassisch verkaufen dir einen Drucker, einen Multifunktionsgerät, einen reinen Scanner, was auch immer, das ist es für uns, das ist nicht erfüllend für uns. Und viele andere in unserem Business machen tatsächlich, wenn sie nicht Robotics machen, weil lustigerweise hat sich das Thema Robotics in unserem Business so ein bisschen etabliert, hat es angefangen, haben die irgendwelche Büroausstattung gemacht, Büromöbel, Schreibtische, ne, alles, was du an deinem Büroarbeitsplatz brauchst. Das war für uns nicht das Thema oder für die Generation vor mir nicht das Thema. So dass wir uns so ein bisschen in die IT da mit untergemischelt haben, also sprich Follow-Me-Druckkonzept, also wo nicht der Ausdruck rauskommt, sondern du gehst mit deinem Chip dahin oder authentifizierst dich. Also gerade das Thema Datenschutz ein Riesenthema. Oder dass wir halt wirklich sagen, okay, wir bauen Prozesse, einen Posteingangsprozess, einen Rechnungseingangsworkflow mit Prüfung, allen Zip und Zap direkt am Multifunktionsgerät gestartet. Das ist so das, wo ich sage, da heben wir uns von der Masse auch ab. Ne? Und nach wie vor merken wir es sehr, sehr stark, und es freut mich immer wieder zu hören, dass die Kunden sehr, sehr zufrieden mit unserem Service sind. Ne? Wir hatten natürlich auch wir, es wäre gelogen, wenn das hat jedes Unternehmen Kunden, die auch mal woanders hingehen, die dann nach der Periode, also sprich nach 3, 4, 5 Jahren, wo sie woanders gekauft haben, wiederkommen, sagen, ja, also das war schon echt schlecht, was wir da gemacht haben. Ne? Also der Service war so schlecht, der Techniker kam spät, der wusste nicht, was er tut. Ne? Und ich sage, ja, super, dann bestätigt sich das für mich, dann habt ihr daraus gelernt.
Ja, deswegen ist man schätzt es ja erst, wenn man es nicht mehr hat.
Ne? Wie immer im Leben, ne? Man weiß erst, was man hat, wenn man es nicht mehr hat. Und deswegen ist es für uns auch nach wie vor ein Riesenthema, dann wirklich zu sagen, okay, der Service passt, wir sind schnell, wir agieren gezielt auf den Kunden. Und natürlich ist es auch so, bei uns zählt, ich sag mal, der Mensch noch. Also wir hatten eine Story aus meinem Leben von vor ein paar Jahren. Wir hatten einen Kunden, 30 Jahre Kunde, sehr, sehr chaotischer Kunde an dieser Stelle, hat die Rechnung immer nicht bezahlt. Dann haben sich immer so 15.000, 20.000 Euro angehäuft. Mein Vater an der Stelle kannte ihn gut, hat ihn angerufen, hat hier gesagt, pass mal auf, es ist jetzt mal wieder Zeit, du kannst mal wieder die Rechnung bezahlen. Ja, ja, alles klar, dann kam innerhalb von einem Tag das Geld. Dann war es aber auf einmal so, Geld kam nicht mehr. 2, 3 Mal angerufen, ja, ja, morgen, das Geld kam praktisch nie. Und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, jetzt haben wir ein Problem. Dann kam die Insolvenzmeldung raus. Ja, okay. Und dann habe ich bei der Insolvenzverwalterin angerufen, habe der erzählt, pass auf, so und so sieht's aus, habt ihr das alles erklärt? Und dann sagt die, ja, ja, es ist überhaupt gar kein Problem, schicken Sie mir den Kaufvertrag. Dann sage ich, es gibt keinen Kaufvertrag. Ja, wie, es gibt keinen Kaufvertrag? Sag ich, ja, wir haben den Kunden seit 20, 30 Jahren in unserem Portfolio, wir vertrauen uns, wir kennen uns menschlich, das hat 20, 30 Jahre super funktioniert und jetzt halt mutmaßlich nicht mehr. Oh, ja, da musste sie erstmal dann in Anführungszeichen durchatmen, musste das intern abklären. Letztendlich war es so, dass wir sagen, okay, wir haben dann Abliefernachweise geschickt und konnten das, was noch von uns da war, wiederholen. Aber das ist das, wo ich immer sage, wir als Unternehmen machen lieber die Geschäfte, die von Mensch zu Mensch noch gemacht werden. Klar, haben wir auch große Projekte, wo du dann auf einmal mit Anwälten am Tisch sitzt und wo du aber dann teilweise, sowohl ich als auch mein Vater, dann sagen, bis zu einem gewissen Punkt sind wir mitgegangen, aber irgendwann kam mal der Punkt, wo wir sagen, Das war dann, da haben sich die Anwälte dann nur noch die Fachbegriffe an den Kopf gehauen und letztendlich hat das nichts mehr mit der Thematik zu tun. Aber ich bin ein Freund, ich mache gerne das Geschäft, und so wird es ja nach wie vor gemacht, zwischen den Menschen. Und wenn ein Handschlag noch das ist, was es mal wert war, dann ist es für mich eigentlich schon ein Gewinn an dieser Stelle heute.
Ja. Ja, sehr geil. Florian, vielen, vielen Dank. Hat super, super viel Spaß gemacht. Ich finde vor allem ist mega inspirierend, wie dieses klassische Business, was natürlich tendenziell rückläufig ist, aber für euch noch nicht, aber trotzdem ihr opportunistisch im positivsten Sinne dieses zweite Standbein für den Tag X aufbaut.
Genau.
Und ich finde, da kann man auch unternehmerisch einiges draus lernen.
Ja.
Es gibt kein Schwarz und Weiß und das sagt ihr.
Und auch das, wo wir denn zu den Kunden, zu den Mitarbeitern sagen, nur weil wir sagen, wir machen heute Robotik, es kann sein, dass wir in 2 Jahren sagen, das war's nicht, das hat sich nicht etabliert, wir müssen was anderes machen.
Ja. Von daher, das ist eine super, super Learning, denke ich, aus dem Podcast.
Genau.
Wir werden auf jeden Fall Webseite und alles unten in den Shownotes verlinken für diejenigen, die vielleicht im B2B-Bereich da auch Interesse dran haben.
Genau.
Sei es Drucker oder sei es die Robotik-Thematik. Danke, dass du da warst. Und ja, wir hören uns, wir sehen uns.
Ich danke dir.